Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Lassen Sie sich verwöhnen mit bis zu 360 Euro Gourmet-Guthaben pro Jahr, das Sie in mehr als 1400 ausgewählten Restaurants in über 20 Ländern auf der ganzen Welt einlösen können. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Das ist eine Zeit gewesen, in der man auch als Vorsitzender auch wirklich lernt und begreift, was Einsamkeit bedeutet. Und dass es nur sehr wenige Menschen gibt, denen man sich anvertrauen kann.
Franz Gasselsberger ist langjähriger CEO der Oberbank. Er hat sein Bankhaus gegen internationale Bankkonzerne verteidigt.
Niemand spricht von Managementfehlern. Und die werden nie auch medial. Ich lese nirgends, dass jemand von Managementfehlern einfach spricht, die sich dann einfach rächen, wenn die Rahmenbedingungen einfach schwierig sind.
Ein Blick auf die Konten verrät, wie es uns allen geht.
Es ist eigentlich die Situation viel besser, als oft medial kommuniziert wird.
Wir sprechen über Führungskräfte und welche Rolle das Alter dabei spielt.
Ich sage meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ein Mann oder eine Frau bist du erst ab 40. Es gilt auch für Politiker.
Mein Name ist Gerold Riedmann und das ist der CEO-Podcast vom Standard. Unsere Gäste sind die einflussreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir ergründen das Geheimnis ihres Erfolgs und sprechen über ihre Niederlagen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert CEO auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Feedback, Kommentare und Bewertungen sind herzlich willkommen. Schickt uns eure Wunschgäste gerne per Mail an podcast@derstandard.at. Und jetzt geht's los. Schön, dass Sie in der Standardredaktion sind, Herr Dr. Gasselsberger.
Freue mich, guten Morgen.
Welche Erinnerungen verbinden Sie eigentlich mit diesem Gebäude, in dem wir heute hier im dritten Bezirk sind?
Eigentlich gar keine. Ist mir gar nicht bewusst. Sollte ich irgendwelche Erinnerungen damit verbinden?
Naja, es war in den Jahrzehnten zuvor hier der Sitz der Zentralsparkasse und damit dann der Kreditanstalt und somit dann auch der Banca Austria für einige Jahre.
Okay.
Und damit erlaube ich mir die Frage, weil auch der Newsroom dort ist, wofür die Kassenhalle war, war diese Auseinandersetzung, die auch die Oberbank über einige Jahre sehr stark beschäftigt hat, war das die Fehde Ihres Lebens mit der UniCredit damals?
Ja, das kann man so sagen. Natürlich war dieser Konflikt etwas, was mich von 1919 oder 2019 bis 2024 sehr intensiv beschäftigt hat. Und es war ein Konflikt mit ungewissem Ausgang. Mhm. Aber letztlich haben wir doch alle Themen positiv für uns beenden können. Und damit habe ich auch, weil ich mich doch im Herbst meiner beruflichen Laufbahn befinde, mein oberstes berufliches Lebensziel, nämlich die Selbstständigkeit und die Unabhängigkeit unseres Unternehmens und damit auch der Dreibankengruppe zu wahren, erreicht. Und das erfüllt mich doch einigermaßen mit Stolz.
Die Unabhängigkeit, die in der Oberbank großgeschrieben wird, auch aufgrund dieses Erlebnisses und auch aufgrund der Geschichte der Bank, die hat ja auch irgendwie zusammengespielt mit dem damaligen Konflikt jetzt, nämlich insofern, als das ja durchaus auch eine Rache gewesen sein könnte dafür, der UniCredit, der Italiener somit, dass sie eigentlich vor Jahren aussteigen wollten und nicht konnten. Ist das so zu verstehen oder wie sehen Sie jetzt den Konflikt in der Nachschau?
Nein, ich glaube, Rache, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Das ist mir eigentlich nicht. Die UniCredit hat immer damit argumentiert, dass sie eigentlich rechtliche Klarheit haben wollte, dahingehend, ob die Dreibankengruppe in der Form überhaupt bestehen darf, ob die Kapitalerhöhungen der letzten Jahre rechtens gewesen sind und andere Details, übernahmerechtliche Fragen. Darum ist es ihnen gegangen, zumindest ist das die offizielle Diktion und diese Dinge sind geklärt.
Ich komme auch nur deshalb darauf zu sprechen und wir haben ja heute ausreichend Zeit, über viele andere Themen auch zu reden, weil es diese Zeiten des Konflikts und diese Zeiten, in denen man sich auch bedroht fühlt und wo es um alles geht, ja auch die sind, in denen man am meisten lernt. Was haben Sie in dieser Zeit für sich gelernt?
Ich habe gelernt, auf wen man sich wirklich verlassen kann. Ja, das ist eine Zeit gewesen, in der man auch als Vorsitzender auch wirklich lernt und begreift, was Einsamkeit bedeutet. Mhm. Und dass es nur sehr wenige Menschen gibt, denen man sich anvertrauen kann. Und das sind natürlich die Vorstandskollegen des eigenen Hauses, der Schwesterbanken. Der Zusammenhalt in dieser Zeit war unglaublich groß und ist gewachsen. Und letztlich ist auch mein Betriebsratsobmann Wolfgang Bischinger, ja, zu meinen wichtigsten Verbündeten auch in dieser Zeit geworden. Und er war einer, und ich habe gespürt, dass die Belegschaft zu 100% hinter uns und hinter mir gestanden hat. Und das hat uns unglaublich verbunden. Also die Oberbank ist, glaube ich, durch diese äußere Bedrohung unglaublich zusammengewachsen. Und das ist vielleicht eine Entwicklung, die jetzt auch positiv nachwirkt.
Und in dieser Zeit des Konflikts, Sie haben es angesprochen, 5 Jahre, waren das auch eine Zeit, die die Corona-Zeit umfasst und auch Zeiten, in denen es im Bankbereich nicht einfach war in der Gesamtwirtschaft. An die 7 Millionen Anwaltskosten wurden in den Berichten ausgewiesen bei Ihnen. Das ist aber wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Wie hat das die Organisation auch vom Markt abgelenkt?
Naja, das war eigentlich die große Befürchtung auch meiner wichtigen Kunden und auch Teile des Aufsichtsrates, die da gemeint haben, wir würden derartig abgelenkt werden vom Kundengeschäft. Das ist eigentlich nicht eingetreten, denn wenn man unsere Zahlen, unsere Bilanzen sieht, waren gerade diese Zeiten, diese letzten Jahre bis auf, mit Ausnahme des Corona-Jahres, eher Spitzenjahre. Und wir haben ja die Gewinne gesteigert. Wir zählen zu den eigenkapitalstärksten österreichischen, sogar europäischen Banken. Wir zählen zu den bestgerätetsten österreichischen Banken. Also die Börsekapitalisierung hat sich nach oben gedreht. Also es war letztlich für uns eine wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Ja, aber die Befürchtung und Ängste waren da. Wir könnten uns eigentlich vom Tagesgeschäft entsprechend abgelenkt werden. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Alle, die in der Bank Verantwortung trugen, haben ihren Mann oder ihre Frau gestellt.
Wir kommen gleich aufs Tagesgeschäft. Eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Sie haben es angesprochen, der Konflikt ist befriedet. Im letzten Jahr ist die UniCredit, das muss man auch ganz klar so sagen, gescheitert mit all ihren Anliegen und ein Unabhängigkeitssieg sozusagen für ihr Institut. Aktionär ist die UniCredit weiterhin, genau. Direkt und indirekt, zusammengezählt zu ungefähr 27% oder knapp darüber.
Ja.
Ist das Verhältnis auf Dauer zerrüttet?
Ich glaube, es ist so, dass es immer den Blick nach vorne gibt, dass beide Seiten gut beraten sind, einen professionellen Umgang miteinander einfach zu suchen und zu finden. Und da bin ich überzeugt, dass das der Fall ist, denn man kann nicht immer nur sich an diesen 5 Konfliktjahren orientieren, sondern es gibt immer einen Weg in die Zukunft. Und daher glaube ich, beide Seiten werden auch sehr professionell mit der Situation umgehen. Und es heißt ja immer, die Zeit heilt. Ich weiß nicht, ob sie alle Wunden, aber sie wird viele Wunden heilen. Und die eine oder andere Narbe wird vielleicht schon zurückbleiben.
Sie sind ja auch im Bankenverband verbunden, auch im Präsidium immer wieder aktiv gewesen und sind aktiv.
Ja.
Wie würden Sie den Gesamtmarkt der Banken in Österreich beurteilen? Wir sehen bei den Genossenschaftsbanken eine gewisse Konsolidierung, Aufräumarbeiten in den Strukturen, aber keine großen Verschiebungen bisher. Erwarten Sie eine weitere Konsolidierung am Markt oder ist der Markt so, wie er ist, für die kommenden Jahre tragfähig?
Ja, ich glaube schon, dass es eine Konsolidierung innerhalb der Sektoren gegeben hat und dass sich auch die Anzahl der Bankfilialen doch einigermaßen reduziert hat, von 5.000 auf 3.500 Filialen, dass auch die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger geworden ist. Ich glaube, das ist eine Folge auch der Digitalisierung und der damit verbundenen Rationalisierungsmaßnahmen. Uns wurde ja immer vorgeworfen, den österreichischen Banken, es gäbe zu viele Filialen, wir seien overbanked. Ich glaube, wir sind im europäischen Vergleich immer noch, was die Versorgung anbelangt, hervorragend aufgestellt, aber die Banken müssen natürlich auch auf ihre Kosten schauen. Wenn man sich anschaut, wie die Personalkosten auch bei den Banken in den letzten Jahren gestiegen sind, dann sind wir ja zu Jahresbeginn wieder mit einer Bankenabgabe überrascht worden. Ja, wir müssen uns auch kostenmäßig nach der Decke einfach strecken, aber auf der anderen Seite sind die österreichischen Banken auch kapitalmäßig viel besser ausgestattet als der Durchschnitt der europäischen Banken. Das war nicht immer so. Wir mussten uns immer vorhalten lassen, naja, andere seien besser kapitalisiert und jetzt liegen wir über dem Durchschnitt der europäischen Banken. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man auch betonen muss. Die Banken sind in Österreich gut. Das bedeutet Sicherheit, das bedeutet Kreditvergabefähigkeit, das bedeutet Risikoertragungsfähigkeit. Aber natürlich gibt es auch ein bisschen Unterschiede. Es haben zum Beispiel das Thema gewerbliche Immobilien manche etwas leichter bewältigt und manche eben etwas schwieriger. Ja, da gibt es einfach Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das Bankensystem in Österreich nicht nur gesund, sondern es ist robust.
Mit gewerbliche Immobilien, auch weil Rene Benko mal in diesem Land eine gewisse Rolle gespielt hat, ist das eine Anspielung in diese Richtung?
Nein, also ich glaube, der Rene Benko, das ist halt so ein Synonym für dieses Thema, sondern es hat viele auch kleinere und mittlere Bauträger gegeben, die eben aufgrund der Tatsache, dass eben die Inflation, die Zinsen, die Kosten dramatisch gestiegen sind, einfach auch ins Trudeln gekommen sind und damit auch die finanzierenden Banken. Es ist eben zu einer Blasenbildung gekommen, weil die Europäische Zentralbank 8 Jahre lang die Zinsen niedrig oder auf Null gehalten hat. Also viele haben geglaubt, den Kreditzins gibt es eh keinen mehr. Und als dann die Zinsen auf 3,5% gestiegen sind, war es für manche eine große Katastrophe. Ich habe in den 90er Jahren mir ein Haus gekauft und musste 9% Kreditzinsen zahlen und damals hat niemand aufgeschrieben. Das war damals eine gelebte Normalität. Aber natürlich haben auch die Banken Fehler gemacht. Ja.
Und vor allem für Regionalbanken eine große Falle gewesen, das Gewerbeimmobilienthema.
Ich glaube, das ist ja genau das Thema, was ich ansprechen wollte. Denn es gibt eben, du musst, wenn du in diesem Geschäft tätig bist, musst du schauen, dass du diesen gewerblichen Immobilienkreditprozess von der Vergabe bis zum Baucontrolling, bis zur Auszahlung. Du musst das beherrschen. Du brauchst auch die notwendigen Ressourcen. Vor allem, du darfst eines nicht tun. Du darfst einfach auch dein Einzugsgebiet nicht verlassen. Ja? Mhm. Wenn ein Schärdinger in Wien finanziert, dann frage ich mich, warum eine Schärdinger Bank oder eine Münchner Bank in Berlin. Ich glaube, das passt einfach nicht zusammen. Du musst deiner Region einfach treu bleiben. Und das war ein Fehler. Und auch die Aufsicht hat viel zu spät reagiert. Ja. Wir melden ja alles und vieles der Aufsicht. Und die hätte eigentlich erkennen müssen, dass es hier zu Fehlentwicklungen kommt.
Um das auch nochmal klar herauszustreichen, auch ein Seitenhieb an manche Landesbank, die konkret auch in Berlin und an anderen Plätzen, die Sie angesprochen haben, Finanzierungen durchgeführt haben.
Nein, ich möchte überhaupt keinen Seitenhieb einfach machen, weil ich muss vor der eigenen Tür kehren. Dann auch wir haben in dieser Zeit auch unsere Fehler gemacht. Auch wir haben Finanzierungen gemacht, die ich im Nachhinein sagen will, das würde ich so nicht mehr machen. Aber wir haben rechtzeitig die Kurve gekratzt, um es zu sagen. Ich durfte ja bei der letzten Finanzmarktaufsichtskonferenz ja als Bank dort referieren, die also bei diesem Thema Gott sei Dank die richtige Richtung gewählt hat. Und wir haben eine Non-Performing Loans-Quote von 3%, Gott sei Dank nicht höher, denn ab 5%, da hatte ich die Aufsicht dann besonders gern. Und das interessiert mich natürlich überhaupt nicht als freiheitsliebender Mensch. Aber ich möchte nicht auf die anderen zeigen.
Aber
auch wir haben einfach Fehler gemacht als Oberbank, die ich in der Form hoffentlich nicht mehr machen werde.
Welche?
Indem wir einfach außerhalb unseres Einzugsgebietes finanziert haben. Ja? Indem wir einfach nicht genau genug geschaut haben, wie das Baucontrolling funktioniert. Wir haben auch dann doch sehr konsequent auch das Thema in Kompetenzzentren zentralisiert und nicht mehr jeder Filiale einfach überlassen. Hm. Also ich glaube, du musst hier bei diesem Thema sehr stringent sein. Du musst auch schauen, dass genügend Eigenmittel vorhanden sind, dass der Kunde auch die Zinsen nachhaltig bedienen kann. Also wir haben da schon auch unsere Lehren aus dem Thema einfach gezogen. Ich möchte nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen.
Dann reden wir über die Oberbank. Man könnte auch einen berühmten Spruch abwandeln und sagen, geht es der Oberbank gut, dann geht es auch ihren Kunden gut. Und oder umgekehrt,
ja.
Wie geht es denn Ihren Kunden mit so einem Einblick in Privatkonten, in Firmenkonten, mit einem Überblick, mit dem Blick auch aufs Kreditgeschehen gegebenenfalls? Welche Bewegungen sehen Sie auf den Konten Ihrer Kunden?
Ich sehe ganz einfach so, dass es so ist, wir befragen ja einmal im Jahr, zweimal im Jahr unsere wichtigsten 1000 Kommerzkunden und man ist jetzt etwas optimistischer, was die Umsatzentwicklung, was die Gewinnentwicklung, was den Auftragseingang anbelangt, von einem Jahr. Erstens. Zweitens haben wir im Kommerzgeschäft ein so starkes Kreditwachstum wie seit Jahren nicht mehr. Man investiert in Rationalisierung, in Effizienzsteigerung, in Energieeffizienz, nicht in Kapazitätsausweitung. Mhm. Und wir haben auch ein sehr starkes Wachstum bei den Wohnbaufinanzierungen. Mhm. Ja, also wenn man das so zusammenzählt und dann noch ergänzt, dass auch das Kreditrisiko zumindest bis jetzt überschaubar ist, dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist eigentlich die Situation viel besser, als oft medial kommuniziert wird. Trotzdem bleibt halt nur über ein Wirtschaftswachstum von 0,1, 0,2 oder 0,3%. Sind wir schon froh, weil wir dann Gott sei Dank keine Rezession so einfach haben. Aber ich bin, was das Kreditwachstum, was das Einlagenwachstum, was das Wertpapiergeschäft anbelangt, also ich bin zufrieden, ja, mit dem. Und wenn es Probleme gibt und wenn es Insolvenzen gibt, und die gibt es natürlich, dann wird immer als Grund angeführt oder meistens als Grund angeführt, ja, die Konjunktur, die Standortfaktoren. Aber niemand spricht von Managementfehlern. Und die werden nie auch medial, ich lese nirgends, dass jemand von Managementfehlern einfach spricht, die sich dann einfach rächen, wenn die Rahmenbedingungen einfach schwierig sind. Die Unternehmen, die über eine hohe Eigenkapitalsituation, über eine hohe Liquiditätssituation verfügen, die stehen diese Zeit, die wir jetzt haben, leichter durch als diejenigen, die immer schon eine enge Ertragslage hatten und wo dann einfach auch dann Managementfehler noch mit dazukommen.
Sie sind ja auch mit Unternehmen verknüpft und ja liiert, muss man nahezu sagen, auch aus Ihrer Funktion als Aufsichtsrat. Und zwar nicht mit irgendwelchen Unternehmen, sondern mit so kleinen Betrieben wie der Föst seit 2004, glaube ich, also seit über 20 Jahren.
Seit 2000. Wir feiern heuer 25% Beteiligung an der Föst.
Ja. Und bei Lenzing, ja, die ja in den vergangenen Wochen mit Schlagzeilen konfrontiert waren oder auch mit dem Faktum, dass eben Arbeitsplätze am Standort Oberösterreich auch abgebaut, mhm, werden müssen. Angesichts dieses auch moderaten Lohnabschlusses, der auch in den vergangenen Wochen bei den Metallern wiederum war, wie geht es denn Ihrer Ansicht nach der Wirtschaft wirklich? Ist es so positiv, wie Sie gerade gesagt haben, dass es schon wieder aufwärts geht, oder sind da noch Dinge zu erledigen?
Ich glaube, es gibt hier große Unterschiede.
Also branchenspezifisch.
Es ist einfach branchenspezifisch. Ich glaube, dass nach wie vor sehr gut der Tourismus läuft. Mhm. Ja, dass auch im Tourismus nach wie vor entsprechend investiert wird. Auch wenn dem Tourismus immer wieder zugeschrieben wird, er sei mitverantwortlich, dass die Inflation so hoch ist, dann muss ich ganz einfach sagen, die Bilanzen der Tourismusbetriebe sind aufgrund dieser Preissteigerungen, die es ja da gibt, nicht besser geworden. Sie sind eher etwas schlechter als in den letzten Jahren. Das muss man auch einmal sagen. Also das sind halt die Personalkosten, die sich halt dann auch in den Angebotspreisen entsprechend dann niederschlagen müssen. Sie haben ja gar keine Alternative.
Sprechen Sie da von Hotels? Oder da frage ich natürlich auch den Aufsichtsrat, ja, der Gasteiner Bergbahnen. Betrifft das bei den Bergbahnen auch die Energiekosten oder
klar,
was wären da
alles,
die Kostentreiber?
Es trifft die Personalkosten, es trifft die Energiekosten. Ich bin ja dort Aufsichtsratpräsident seit gut einem Jahr. Und dort spüren wir natürlich auch, dass die enormen Kostensteigerungen nur sehr schwer, wenn überhaupt, weitergegeben werden können. Das ist eine Herausforderung für die Bahnen, für die Bergbahnen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Hotels, ja, für alle, die im Tourismus tätigen. Trotzdem, glaube ich, war der Sommer nicht schlecht, mit Ausnahme des Julis, und die Buchungslage für den Winter ist hervorragend, ja, bis in den März hinein. Also das schaut eigentlich gut aus.
Das Skigebiet in Gastein geht von ungefähr 800 Metern bis rauf auf 2600. Da wird es mit
800.
Mit Schnee unterschiedlich ausschauen, je nach Höhe und den Perspektiven. Welche Perspektiven sehen Sie als jemand, der langfristig denkt, für den Wintertourismus?
Ja, ich glaube, Gastein, und ich habe ja dort meine Liebe zu diesem Tal seit 30 Jahren, fahre ich da hinein, und es ist eines der attraktivsten Täler überhaupt österreichweit. Und es ist natürlich als Miteigentümer einer Bergbahn natürlich mit hohen Investitionen verbunden, um einfach den Touristen im Sommer wie im Winter einfach ein attraktives Angebot einfach bieten zu können. Wir investieren ja gerade 13 Millionen oder noch mehr in der kleinen Scharte. Also das führt jetzt zu weit, das möchte ich dem Publikum jetzt gar nicht zumuten. Also es ist mit irrsinnigen Investitionen einfach verbunden. Aber ich glaube, der Wintertourismus ab einer gewissen Höhe das wird sich etwas nach oben einfach verschieben, wird in Österreich und in Mitteleuropa immer seinen Platz haben.
Wir hatten angefangen mit der Industrie und der Föst. Dazu haben wir nicht geredet. Das war branchenspezifisch sozusagen. Wie geht es der Industrie? Und wenn ich an die Föst denke, haben da auch Trumps Zölle jetzt nochmal in den letzten Monaten nochmal alles durcheinander geworfen?
Ja, ich möchte, und Sie verstehen mich, dass ich natürlich als Aufsichtsrat da mich nicht auf ein glattes Paket einfach begeben möchte. Aber natürlich sind Zölle für exportorientierte Unternehmen immer nicht lustig, nicht einfach und auch bis zu einem gewissen Grad eine Belastung. Und es ist aber jetzt gut, dass diese Trump-Administration doch dieses Thema, glaube ich, langsam zu einem Ende gebracht hat. Zölle sind unangenehm, aber der Markt, und man merkt es ja auch an den Kapitalmärkten, an den Börsen, man hat es dann doch jetzt einigermaßen weggesteckt. Und es gibt hier Gott sei Dank keine negativen Überraschungen mehr. Und das Schlimmste für den Kapitalmarkt, für die Unternehmen, für die Börsen, ist einfach Unsicherheit. Und ich glaube, damit ist einfach diese Unsicherheit doch irgendwie jetzt auch ein bisschen aus dem Markt.
Sie haben von sich aus Managementfehler angesprochen, Fehler, die gemacht werden. Wann ist dann ganz grundsätzlich gefragt Ihrer Ansicht nach eine Managerin, ein Manager, ein guter Manager?
Ich glaube, dass man sich wirklich zugestehen muss, dass man einfach ein guter Manager ist, wenn man eine gewisse Lebens- und Führungserfahrung einfach gesammelt hat. Und ich sage meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch diejenigen, die es nicht hören will, immer, ein Mann oder eine Frau bist du erst ab 40. Da zucken sie dann meistens zusammen. Also ich glaube einfach, dass du einfach schon einige Höhen und Tiefen des Lebens durchwandert haben musst, um einfach auch entsprechende Leadership-Qualitäten zu entwickeln.
Und gilt das auch für Bundeskanzler?
Es gilt auch für Politiker. Es ist wunderbar, wenn jemand mit 32 ein Ministeramt übernimmt, aber das ist genau das, das trifft genauso auf jede Ministerin und auch jeden Minister in diesem Land einfach zu. Ein Mann oder eine Frau bist du erst ab 40, ja. Mhm. Und es gibt keine Genies, sondern es gibt nur brave, ehrliche, fleißige Handwerker und von Genies. Also Leadership, du musst es verstehen, dass du möglichst viele deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die von dir angedachte, hoffentlich richtige Richtung motivieren und bewegen kannst. Ich glaube, das ist einmal schon ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, genauso wichtig ist eben der Faktor Mensch in einem Unternehmen, ist das Allerwichtigste. Zeit ist immer ein Engpass. Aber wenn du 15 Minuten zur Verfügung hast und du investierst diese 15 Minuten nicht in ein Kundengespräch, sondern ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, dann hast du es begriffen. Nicht der Kunde ist König, sondern der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin ist das Wichtigste. Wenn du eine motivierte Belegschaft hast, dann gewinnst du jeden Kampf und jeden Krieg. Dann gehen die für dich durchs Feuer. Wir haben bei den Mitarbeiterbefragungen die besten Werte. Wir haben 90% Beteiligung und Zufriedenheit steigt und steigt, obwohl wir natürlich den Mitarbeitern so viel zumuten und so viel umhängen. Aber wir beschäftigen uns regelmäßig und intensiv mit den Anliegen unserer Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter sind auch beteiligt am Unternehmen. Wir haben eine Mitarbeiterbeteiligung seit dem Jahr 1994. 5% sind der vierte Aktionär. Das sind Mitunternehmer. Die sind am unternehmerischen Erfolg beteiligt. Das erhöht die Identifikation mit den Unternehmen. Das sind die USPs, die die Oberbank einfach auszeichnen. Ja? Und Mitarbeiter first und nicht Betriebsrat, weil man es haben muss laut Arbeitsverfassungsgesetz, sondern aus Überzeugung, weil das ein wichtiger Hygienefaktor ist. Und das, wenn man das so transportieren kann, dann gehen die Leute für dich durchs Feuer. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren sehr gut gelungen.
Ich spüre, dass Ihre Betriebstemperatur langsam einsetzt.
Ja, ich bin gut benannt.
Wie fühlen sich jetzt alle, die unter 40 sind?
Ich glaube, die sind am Weg und ich glaube, das muss man ihnen bewusst machen. Als ich mit 42 Jahren, das erzähle ich ihnen auch, die Bank übernommen habe, 42 Jahren, links einen ganz starken, allmächtigen Generaldirektor eines Mitbewerbsunternehmens und rechts einen Vorgänger, der 30 Jahre die Bank geleitet hat. Wie sollst du dann als 42-Jähriger in diesem Unternehmen einen Schatten werfen? Wie soll denn das überhaupt gehen? Du musst dir selbst treu bleiben und du musst aus deinen Fehlern einfach hoffentlich auch lernen. Die ersten Strategieprojekte, die wir gemacht haben, waren wirklich nicht gut. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Man muss sich auch zu seinen Fehlern bekennen. Ja? Aber dann mit der Zeit entwickelt sich dann doch so etwas wie ein Standing, eine Anerkennung, es wird auch bei den externen und internen Stakeholdern erkannt, ja, die Richtung, die man geht, ist keine schlechte. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich dann auch die Lebenserfahrung entsprechend widerspiegelt. Ja, das ist so ein bisschen auch mein Leben gewesen. Aber du kommst nicht als Generaldirektor oder als Vorstandsdirektor auf die Welt. Auch nicht als Politiker, auch nicht als Bundeskanzler.
Dieses klare Bekenntnis, auch das Verfechten des Senioritätsprinzips, was macht das dann auch mit den Führungsstrukturen in der Bank? Kann man da auch für junge Leute Optionen auf, du kannst alles erreichen, du kannst dich weiterentwickeln?
Als ich 1983 in die Oberbank gekommen bin mit einem mickrigen Gehalt von 9.600 Schilling netto und ich nur genommen wurde, weil ich bereit war, nach Braunau am Inn zu gehen.
Nachdem Sie in Wels waren?
Wels, es war nur eine Zwischenstation, aber ich musste nach Braunau am Inn gehen. Mhm. Ja. Und das war meine schönste Zeit, das Innviertel hat mich geprägt und das war meine schönste Bankzeit. Da hat der damalige Personalchef gesagt, was wollen Sie? Sie können alles werden, Sie können auch Vorstand werden. Und wir haben seit 54 Jahren zwei Vorstandsvorsitzende nur gehabt. Und einer sitzt immer noch da. Und wir haben in den letzten 40 Jahren alle Vorstände aus den eigenen Reihen besetzt. Und wir besetzen unsere Führungskräfte zu 90% aus den eigenen Reihen. Jetzt kann man sagen, ist das eine Stärke oder eine Schwäche? Ich sehe das als Stärke. Denn damit ist auch gewährleistet, dass die starke Unternehmenskultur auch in die Zukunft projiziert wird und auch von der künftigen Generation entsprechend getragen wird. Und die Leute sehen, in dieser Bank kann ich etwas werden, auch wenn ich mit 40 noch kein Mann oder keine Frau bin.
Ich habe Fragen, Herr Dr. Gasselsberger. Auch nur, weil Sie Ihr Gehalt angesprochen haben. Das ist heute anders. Ja. Und übrigens wissen Sie, dass auf Google einer der meistgesuchten Begriffe im Zusammenhang mit Ihrem Namen ist, Gasselsberger Gehalt?
Keine Ahnung, das wird schon sein, ja.
Naja, gibt es auch einen Gehaltsbericht. Also es ist heute leicht höher, als es damals war. Wie findet Gerechtigkeit in Sachen Managementleistung, darauf wollte ich vorher auch hinaus, auch ihren Niederschlag in Sachen Gehalt? Weil ein guter Manager, eine gute Managerin kann ja auch wirtschaftlichen Rückenwind, eine Boomphase managen und vielleicht kommt wahre Managementstärke erst in Krisenzeiten zugange, wo aber die Geschäftsergebnisse mitunter auch sehr schlecht sein können.
Da bin ich ganz Ihrer Meinung, daher halte ich auch nichts davon, von hohen variablen Gehaltsbestandteilen. Mhm. Daher habe ich auch nichts dagegen, wenn die Regulatorik bei den Banken sagt, naja, die variablen Gehaltsbestandteile sollten eingeschränkt werden. Die variablen Gehaltsbestandteile sollten nicht zu Fehlanreizen führen. Sehe ich alles so. Denn ich glaube, wenn das Wetter schön ist und wenn es viel schneit und wenn es keinen Wind gibt, dann ist die Geschäftsführung der Gasteiner Bergbahnen besonders tüchtig. Mhm. Ja, und wenn es regnet und wenn es keinen Schnee gibt und wenn der Schnee schon Mitte Februar weg ist, dann ist die Geschäftsführung gar nicht gut. Dann hat sie versagt. Also wir leben schon sehr stark auch von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die einfach uns auch mithilft, erfolgreich einfach zu sein. Und genau, wie Sie richtig sagen, aber dann, wenn es schwierig ist, ist oft ein Ergebnisrückgang viel schwieriger und härter zu erkämpfen als bei Schönwetterlage. Wenn die Konjunktur Großwetterlage günstig ist, dann ist es viel leichter, ein gutes Ergebnis zu erwirtschaften, als wenn es am Markt einfach, wenn da der Wind pfeift. Und daher halte ich nicht, bin ich auch sehr restriktiv bei hohen variablen Gehaltsbestandteilen, findet in der Oberbank auch nicht statt.
Ja, ist mir im Geschäftsbericht aufgefallen, fand ich interessant, dass die Anteile dort verhältnismäßig gering sind. Ja. Wie reagiert das Management darauf? Das gilt ja auch für Sie. Ist mal ein Jubiläumsgeld dabei, aber es ist ja kein variabler Gehaltsbestandteil.
Es ist so.
Ja.
Es ist so.
Wie sehen Sie das beim Mitbewerb?
Wo also ich glaube, dass unsere Mitarbeiter das schätzen. Und wir haben uns sogar überlegt, ob wir nicht den variablen Gehaltsbestandteil für die Mitarbeiter erhöhen sollten, ob wir hier nicht etwas außerhalb des Marktes liegen. Aber den Bonus nach oben nimmt ja jeder gerne mit. Aber dann die Kürzung nach unten. Leute wollen Kontinuität, Stabilität und Berechenbarkeit auch in Gehaltsfragen.
Können Sie uns eine Vorschau geben oder ein Gefühl auch von Ihnen als Privatperson, wie das ist, wenn das Gehalt öffentlich bekannt ist? Es steht in einem Bericht drin, sind glaube ich in 23 waren es 1,2 Millionen oder sowas in der Richtung.
Ja.
Es wird immer wieder Gehaltstransparenz in Unternehmen gefordert. Ja. Wie stehen Sie zu der Thematik generell?
Ja, ich glaube ganz einfach, dass man einfach sagen muss, dass mir natürlich bewusst ist, dass ich privilegiert bin und dass natürlich ich damit besonders mit dem Gehalt natürlich auch in der Auslage einfach stehe. Ich habe in meiner langen beruflichen Laufbahn, insbesondere auch in den Hauptversammlungen, und ich glaube, ich habe ja schon, ich weiß nicht, wie viele Hauptversammlungen miterlebt, ich glaube 25, 23, keine Ahnung, ist dieses Thema auch von kritischen Aktionären nie ein Thema gewesen. Also es wurde nie kritisch angemerkt und hinterfragt. Und das Fragerecht des Aktionärs ist das höchste Recht eines jeden Aktionärs. War nie ein Thema. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Einhaken möchte ich auch bei der Nachfolgethematik. Sie haben anfangs gesagt, im Herbst Ihrer Karriere, ich meine, Ihr Vertrag läuft noch lange, nämlich bis zwei Jahre.
Naja, bis Mai 27.
Ja, zweieinhalb Jahre oder
na,
sowas.
Nein, nicht zwei.
Zwei Jahre jedenfalls.
Nein, nicht mehr zwei Jahre.
Rechnen gegen den Bankdirektor sollte ich nicht zum Rechnen anfangen.
Nicht mehr zwei Jahre.
Nicht mehr zwei Jahre. Naja, aber jedenfalls läuft Ihr Vertrag weiter und Sie haben in früheren Interviews auch immer mal wieder angedeutet, dass eben im Vorstand sehr viele Junge heranwachsen.
Ja.
Sie haben Kontinuität, Ihre Präferenz dafür auch angedeutet. Man hat ja gerade im Bankenbereich auch gesehen, dass schillernde Bankdirektoren nicht immer ein gutes Händchen dabei haben oder die Institute sich schwer tun, dann entsprechende Nachfolger zu finden, wenn ich die österreichische Bankenszene in den letzten fünf Jahren so rekapituliere. Wie stellen Sie sich Ihren Übergang vor und was haben Sie gelernt aus der Zeit, in der Sie in große Fußstapfen getreten sind vor vielen, vielen Jahren?
Also ich glaube, was wichtig ist, dass man natürlich rechtzeitig schaut, dass eine jüngere Generation heranreift und auch im Vorstand das Unternehmen trägt. Auch deshalb, weil wir ja ab dem Jahr 2028 eine sogenannte direkt beaufsichtigte europäische Bank einfach dann sein werden, weil wir ja die Bilanzsumme von 30 Milliarden überschreiten. Und das Zweite, aber mindestens so Wichtige, ist einfach, dass man diesen jungen Leuten auch die Verantwortung rechtzeitig überträgt. Und dieses Loslassen können muss man lernen und muss man üben. Das muss man trainieren. Man muss sich auch vorbereiten auf seinen Abgang. Und ich habe dieses Thema sehr frühzeitig auch immer wieder thematisiert. Da haben manche dann geglaubt, ja, geht er leicht schon nächstes Jahr. Aber das ist einfach Selbsttherapie. Denn wenn man etwas so lange macht, dann muss man einfach sich auch an die Zeit danach einfach gewöhnen. Und da geht es mir eigentlich sehr gut dabei, weil ich sehr tüchtige, junge Vorstandskollegen ganz einfach habe, weil ich auch natürlich auch die Gewissheit habe, dass ein Kollege, nämlich der Risikovorstand Florian Hagenauer, noch bis auf jeden Fall bis 2029 einfach bleiben wird. Das heißt, wir haben dann auch noch einen Elder Statesman im Unternehmen. Ich weiß schon, dann, wenn der Zeitpunkt kommt und wenn der Vorhang fällt, dann wird es mir wahrscheinlich schon die eine oder andere Träne auch herausrücken. Aber ich bin darauf gut vorbereitet. Ich kenne und habe miterlebt, dass es solche lang Dinosaurier gegeben hat, die dann drei oder vier Monate vor ihrem 67., 68. Geburtstag nicht gewusst haben, ob sie noch verlängern. Es gibt auch genügend, die immer wieder kommen, na, sie werden doch noch, sie sind ja so gut beieinander, sie sind ja noch so fit. Ja, kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist ganz klar. Vertrag, Ende, aus, Schluss. Ich habe drei Töchter, bin nächstes Jahr mit meiner Frau 40 Jahre verheiratet, habe sechs Enkelkinder. Da gibt es immer Programm und da habe ich auch zu tun. Also ich habe auch Familie. Ich bin ein Familienmensch. Also dieses Thema, glaube ich, da bin ich mit mir selbst sehr im Reinen.
Hat Ihre Frau letztes Jahr angerufen, als Sie kurz vor dem 65. Geburtstag den Pensionsbescheid oder das Schreiben von der Pensionsversicherungsanstalt in der Post hatten?
Was heißt angerufen?
Naja, da ist es ein Brief gekommen von der
BV. Also was ich mit dem tue, ja.
Nein, wird auch ein Klecht ausgelöst haben,
Nein, sie hat mich nie angerufen. Sie hat diese Zeit, also sie war eigentlich immer diejenige, die man den Rücken in der Familie einfach freigehalten hat. Das sagt man dann oft so leichtfertig, aber sie hat die Familie wirklich den Zusammenhalt, sie ist der Garant des Zusammenhaltes in der Familie und da gibt es ja auch immer Themen, die möchte ich jetzt natürlich hier nicht ausbreiten. Aber ich glaube, sie hat auch nie mich gebeten, doch vorzeitig, sondern ich habe gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Generationswechsel, erstes Ziel, Eigenständigkeit bewahren. Zweitens, den Generationswechsel gut über die Bühne bringen. Und das Dritte ist einfach, sich die positive und gute Reputation zu bewahren. Keinen Reputationsverlust zu erleiden. Das ist mir auch wichtig. Die Bank ist sehr eng mit mir verbunden. Ja, ich repräsentiere ja die Bank sehr oft auch nach außen. Und da wäre es natürlich furchtbar, wenn in puncto Reputation da etwas passieren würde. Also Seriosität, Integrität, Vertrauen, Sicherheit, ja, das sind die wichtigsten Assets einer Bank und auch der Leute, die diese Bank vertreten.
Ich wollte ja gar nicht in Richtung Ihrer Familie abbiegen, sondern Sie fragen, ob es was mit Ihnen gemacht hat, als Sie am 65. Geburtstag im vergangenen Jahr dann sich irgendwann vergegenwärtigt haben, andere gehen jetzt in Pension.
Nein, eigentlich nicht. Aber natürlich beim Matura-Treffen muss man sich natürlich immer wieder die Frage stellen lassen, warum noch und warum noch nicht und die Pension sei so schön. Und da sage ich dann immer wieder, und das habe ich noch nicht gesagt, Arbeit ist Lebensinhalt. Arbeit ist Freude. Arbeit bedeutet, eingebettet zu sein in ein soziales Umfeld. Vorgestern habe ich die größte Baustelle Österreichs, die Voestalpine, war ich im Herzen der Stahlproduktion in Linz und habe diese neue Greentech-Steel-Anlage mir angeschaut. Und das Schöne war, mit den Projektleitern, mit den Vorständen, mit welcher Freude. Und das war super, wenn man da mitten dabei ist, mittendrin ist. Und das wird man sicherlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das wird man sicherlich einmal abgehen. Und daher bedeutet mir der Beruf auch so viel. Und die Arbeit, wenn auch die Erholungszeiten jetzt länger werden, ja, das ist einfach so, wenn man älter wird, auch wenn man Sport betreibt. Ich war heute in der Früh schon wieder am Laufband und weil ich am Freitag wieder ein hartes Training habe, ein Lauftraining. Aber für mich ist einfach Arbeit, und das kommt viel zu kurz. Und Arbeit ist nicht die dunkle Seite des Lebens. Hm. Arbeit ist nicht die dunkle Seite des Lebens. Und ich glaube, das müsste man den Leuten, wenn ich Politiker wäre, dann würde ich den Leistenden, den Arbeitenden, den Steuerzahlenden, denjenigen, die das Rückgrat dieser Gesellschaft bilden, einfach viel mehr Wertschätzung entgegenbringen. Die Leute wollen nur eines. Sie wollen, dass das, was sie tun, dass das gesehen wird. Sie wollen Wertschätzung. Und das hat kein Politiker begriffen. Weder Gewerkschaft noch, das werde ich heute dem Katzian sagen, ja, weder Gewerkschaft noch irgendeine andere, die Konservativen. Also die brauchen, und es gibt viele Leute, die wollen nicht mit 65 in Pension gehen, aber die müssen gehen. Also das ist, finde ich, schade. Also ich glaube, Arbeit ist, und auch manche, die sich die Pension herbeisehnen, dann sind sie ein paar Monate in Pension, dann merken sie erst, in welchem Vakuum sie einfach stehen, weil sie es auch nicht geschafft haben, sich auf das Leben danach entsprechend vorzubereiten. Aber Arbeit ist nicht die dunkle Seite des Lebens. Arbeit ist einfach, worüber reden wir? Wir reden eigentlich am meisten über das, was wir tun, was wir beruflich tun.
Und dass diese Zeit des Arbeitens auch länger dauern könnte, das kann man aus Ihren Ausführungen ja herauslesen, dass es auch notwendig wäre, politisch über das Pensionssystem zu reden. Das ist auch unter Experten ein Faktum. Aber es ist ein schwieriges Thema für die Politik. Und wir sehen ja auch, dass die aktuelle Regierung in dieser Sache, die Dreierkoalition, da wenig vorhat. Vermissen Sie da Impulse in Sachen länger arbeiten, Pensionssystem diskutieren?
Also ich vermisse Impulse in Richtung Budgetsanierung. Ich vermisse Impulse in Richtung Schuldenreduktion. Die österreichische Bevölkerung hätte sich zu Beginn der Regierung das auch erwartet. Und jetzt haben wir sogar Rekordbudgetdefizit, habe ich gehört, jetzt über 5%. Es passiert nichts. Gut, und auch das Thema Pensionsreform, Flexibilisierung. Das Pensionssystem ist einfach zu starr. Wir brauchen und wir müssen es schaffen. Es ist doch überhaupt kein Problem, Leute länger in Arbeit einfach zu halten. Und das geht nicht nur, indem man sagt, hey, erhöhe die Lebensarbeitszeit. Machen wir einfach so. Oder ich mache eine Einstellungsprämie oder eine Quote. Unsinn. Das sind doch Leute, die alle keine Ahnung von der Praxis haben. Sondern ich muss rechtzeitig beginnen, die 50, die 55 Jahren einfach vorzubereiten, bei den Veränderungsprozessen zu begleiten, sie fit zu halten. Das sind doch diejenigen, die die Unternehmenskultur, die einfach die Werte im Unternehmen einfach tragen, die die Jungen einfach ausbilden. Die muss man auf Händen tragen, nicht einfach nur als Kostenfaktor ganz einfach sehen. Bei uns gibt es keine Golden Handshakes, hat es überhaupt noch nie gegeben. Sondern ich bin ja nur mit jedem froh, der länger bei uns bleibt, in einer eingeschränkten Form. Wir brauchen flexible Arbeitszeitmodelle. Die Leute wollen nicht einfach Fulltime bleiben, aber vielleicht 2 Tage, vielleicht 3 Tage, vielleicht 20 Stunden. Und indem sie unseren jungen Leuten entsprechend ausbilden, indem sie einfach Erfahrung im Unternehmen einfach lassen und nicht bei der Tür hinausgehen und einfach ihre Erfahrung einfach mitnehmen. Das ist doch furchtbar. Das können wir uns doch gar nicht leisten. Und wir haben jetzt ein eigenes Projekt aufgesetzt. Ich warte nicht auf die Bundesregierung, dass ihnen irgendetwas einfällt. Mir hat noch nie jemand geholfen. Ich muss ja immer selbst helfen. Und wir überlegen jetzt, wie wir so ein Projekt gemeinsam mit dem Betriebsrat, mit der Belegschaftsvertretung einfach aufsetzen, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, wie wir ganz einfach ältere Mitarbeiter, weil die Babyboomer sind ja die in Pension und das Thema der qualifizierten Arbeitskräfte, das verschwindet auch einfach nicht, auch wenn jetzt die Konjunktur einfach schlechter wird. Wir müssen ältere Mitarbeiter schauen, sie möglichst lange im Prinzip zu halten, brauchen dazu auch flexible Modelle.
bevor ich Sie hier zur Tür rausgehen lasse, hätten dich die in unserem Podcast üblichen Schnellfeuerfragen an
Bitte.
Sie. Mit Bitte und kurze Antwort, ja. Am besten ein Wort. Wir beginnen mit 4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
Weder noch.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Vor der Arbeit.
Welchen Sport?
Laufsport.
Führen Sie einen Terminkalender selbst?
Nein, macht meine Assistentin.
Auf welche Eigenschaften achten Sie bei Bewerberinnen, bei Bewerbern am meisten?
Ob Sie während der Studienzeit oder Schulzeit auch einen Ferienjob gemacht haben.
Was für einen Ferienjob haben Sie gemacht?
Ich war in der Post in Salzburg, habe immer Nachtdienst gemacht und ich habe bei einer Fensterbankfirma in Ampfelwang in meinem Heimatort gearbeitet.
Und was gab es bei der Post in der Nacht zu tun? Sortieren?
Ja, genau. Die Post wird mit der Bahn angeliefert und du musst dann die Säcke rauftragen und ja, Maria, also die Post, ein Logistikthema.
Ich habe mich ablenken lassen, jetzt war ich nicht konsequent.
Bitte.
Gibt es eine gute Art zu kündigen?
Ja, ich glaube, einfach die Beweggründe auf den Tisch zu legen und ich glaube, zu schauen, dass man im Einvernehmen, möglichst im Einvernehmen auseinandergeht, denn man weiß ja nicht, was einem die Zukunft bringt.
Was ist Ihr wichtigster Soft Skill?
Konsequenz, Disziplin.
Und wenn man vom sozialen Events spricht, welches ist der wichtigste Networking-Event dieses Landes, der für Sie unverzichtbar ist?
Das ist für mich die Oberbank Business Gala. Das ist der Neujahrsempfang zu Jahresbeginn.
Office, Homeoffice oder Hybrid?
Office.
Welche Eigenschaft hat Sie an die Spitze gebracht?
Konsequenz, Disziplin, die richtigen Prioritäten setzen.
Gibt es überhaupt sowas wie eine Work-Life-Balance?
Ich kann mit diesem Begriff nichts anfangen.
Was ist für Sie ein gutes Unternehmen?
Wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle stehen.
Und Ihr Tipp an junge Menschen, die erfolgreich werden wollen, vielleicht auch noch unter 40 sind?
Möglichst sich Gedanken zu machen, ob man sich mit der Unternehmenskultur, die in dem Unternehmen vorherrscht, identifizieren kann.
Wir wollen im letzten Teil noch...
Da war ich schon sehr lang.
Ja, wir machen gleich fertig. Die Hörerinnen und Hörer wollen noch ein bisschen was. Mich würden noch Zukunftsthemen kurz interessieren. Machen Sie eigentlich selber in Krypto? Vertrauen Sie Krypto?
Nein.
Wird das nochmal was mit Krypto und Ihnen?
Also in meiner Zeit nicht.
Raiffeisen hat jetzt Stablecoin irgendwie vorgestellt, es wird den digitalen Euro geben. Kann man das ausblenden, guten Gewissens? Sind das Dinge, die man ernst nehmen muss, auch wenn man ein Portfolio für die Kundinnen und Kunden herstellen will? Brauchen wir einen digitalen Euro?
Ich glaube, die Frage ist einfach, die Frage der digitale Euro ist derzeit ein sehr intensiv diskutiertes Thema, dem ich in der Vergangenheit sehr skeptisch gegenüberstanden bin, weil es auch Konkurrenz zu den Geschäftsmodellen der Banken einfach macht. Auf der anderen Seite kann man auch nicht verleugnen, dass wir gerade in puncto Zahlungsverkehrssystemen eine gewisse Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von den Amerikanern und Chinesen einfach brauchen. Daher wird man dieses Thema, diese Entwicklung sehr intensiv beobachten müssen.
Was macht die KI mit Ihrer Bank?
Ja, mit dem Thema beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv. Wir untersuchen permanent Anwendungsgebiete, wo wir Effizienzen einfach heben können. Aber man sieht auch, dass du dafür klare Regeln und Rahmenbedingungen brauchst.
Die abschließenden 3 Fragen, die ich an Sie habe, betreffen die Führungsprinzipien. Das sind auch immer wieder Fragen, die von Hörerinnen und Hörern kommen.
Ja.
Welche Werte finden Sie in der Führung am wichtigsten?
Ich glaube, klare Vereinbarungen zu treffen und dann auch eine klare Abweichungsanalyse, ob positiv oder negativ, entsprechendes Feedback einfach zu geben. Das eine, den Mitarbeitern auch entsprechend Orientierung zu geben. Und Orientierung kann man nur geben, wenn man selbst Orientierung hat. Und dann muss man diese Orientierung auch entsprechend klar kommunizieren. Und du musst als Führungskraft dich immer mit den Dingen beschäftigen, die nicht gut laufen. Denn ein guter Deichmeister ist der, der immer schaut, wo könnte denn ein bisschen Wasser eintreten und wo könnte denn der möglicherweise diesen Teich gefährden. Und man muss frühzeitig einfach solche Schwachstellen in der Organisation erkennen und auch ausmerzen.
Wie sprechen Sie mit Ihren Führungskräften? Sind das schon Fixtermine? Gibt es da einen Vorstandstermin am Montagnachmittag? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Wir haben, sage ich einmal, sehr weit verzweigte Kommunikationsformate, von regelmäßigen Vorstandssitzungen am Freitag bis hin zu Kommunikationsformaten, die wöchentlich, die monatlich und auch quartalsweise mit den ersten, zweiten Führungsevents stattfinden. Denn Kommunikation und Information ist das Wichtigste. Wer nicht kommuniziert und wer nicht informiert, hat sehr bald Unzufriedenheit im Unternehmen.
Und wie schaut Ihr Schreibtisch aus? Sind da Post-it-Notes? Gibt es eine To-Do-Liste am Handy? Wie organisieren Sie Ihre Aufgaben?
Ich bereite mich immer wöchentlich am Sonntag in der Früh auf die nächste Woche einfach vor. Und auch bin Frühaufsteher, bin ein Early Bird, bin meist um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr im Büro und da bereite ich mich dann natürlich auch auf den Tag entsprechend vor und brauche auch meine stillen Stunden, um mich für Reden und für Präsentationen die notwendige Zeit für die Vorbereitung einfach zu haben.
Dr. Kasselsberger, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, sehr gerne.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback in den Kommentaren. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, abonniert am besten den Standard. Alle Informationen dazu gibt's auf abo.derstandard.at. Diese Folge wird produziert von Christoph Neuwirth. Scholt Wilhelm ist unser Chef vom Dienst. Unsere Musik stammt von Maximilian Bless. Mein Name ist Gerold Riedmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.